Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Willkommen, Freunde des guten Geschmacks bei Alliteration am Arsch, Folge 16. Heute aufgenommen an einem Donnerstag. Ja, es wird immer näher zum wirklichen Veröffentlichungstag.
Die letzte war ein Dienstag, ne? Das heißt, das mittelt sich wieder.
Es mittelt sich wieder und es ist jetzt schon 9 Tage her, dass ich deine süße Zuckerstimme gehört habe, Reini. Abends liege ich immer in der Badewanne, schmier mich ein bisschen mit Sprühsahne ein und denke an dich und jetzt bist du endlich wieder in meinem Leben. Hallo Reini-Bär.
Hi.
Letztens hat es jemand eine bezeichnende Männerfreundschaft genannt. Da habe ich auch gedacht, das passt eigentlich gut zusammen. Wir würden uns gegenseitig eine Niere spenden, auch wenn wir keine brauchen. Also du, ich habe zwei, du kriegst eine, Reini.
Du musst mir mal kurz einen kleinen Gefallen tun, damit unsere Hörer nicht so sehr leiden. Und zwar musst
Gerade sollte ich am Mikrofon gehen.
Du hast auch gerade leiser gesprochen, du Vollpfosten.
Ach so, da hast du recht.
Dreh den Gain runter, du gehst hier nämlich voll ins, ja. Also ich sehe an deiner Hüllkurve, dass die oben so zack abgeschnitten ist.
An meiner Hüllkurve?
Ja.
Ist das so ein Physikzeug?
Nein, das ist so ein,
Egal, Rainer.
Ja, so ist besser, so ist schön.
Irgendjemand hat uns als Pinky and Brain bezeichnet und mich raten lassen, wer Brain ist von uns beiden. Das finde ich so unverschämt, weil Pinky schwachsinnig war, okay? Also durchschnittlich intelligent, sondern schwachsinnig.
Aber so, dafür hatte Pinky durchgehend mehr Spaß.
Das stimmt. Ich finde, du wärst auch eher der Brain-Typ. Darf man denn trinken im Podcast, Reinhard?
Ja, trinken darf man. Rülpsen sollst du vermeiden, weil wie du dich an unseren Dreh erinnerst, den ja jemand auch bei YouTube wieder ausgegraben hat, finden Tonmenschen das zum Beispiel sehr ekelhaft, wenn man rülpst, während man noch mikrofoniert ist.
Weil das durch deren ganzen Körper geht in dem Moment. Was man rülpst, die eigentlich von oben bis unten voll. Das ist so richtig. Reini, viel passiert. Stimmt, ja, sehr gut. Viel. Weihnachten steht vor der Tür. Du bist mit deiner Tour unterwegs. Ich bin mit meiner Tour unterwegs. Deine Tour natürlich deutlich interessanter. Also erzähl uns mal, wie die MINT-Korrektur läuft. Ich bin ganz gespannt.
Du kannst nicht mal ansatzweise gut heucheln.
Ey, Alter, ich wollte eigentlich vorgestern da sein.
Ja, ich weiß.
Und dann hat mich, ja,
ich war auch
und dann
schwer
hat mich,
enttäuscht.
Ja, ich habe dich durch Heller von Sinnen ersetzt. Aber ehrlich gesagt war das ein Ersatz, den man ertragen muss. Eigentlich kann ich euch beide kaum auseinanderhalten. Ich war nämlich, Otto, jetzt sei doch nicht wieder so eine Kuschelmaus. Otto drückt sich hier gerade auf meinen Kopf drauf.
Oh.
Oh, Otto, komm. Oh, dein Atem riecht nach einer Mischung aus Kotze und Fisch. Ich weiß aber nicht, was mehr. Willst du da mal reinatmen? Guck mal hier. Och, du kleine Maus. Otto, jetzt hör aber. So kann man nicht arbeiten, Otto. Kannst du bitte deine Tatze und deinen Arsch aus meinem Gesicht nehmen? Okay. So, ich war aber genial daneben und du warst, warst in Düsseldorf und ich musste deswegen kurzfristig absagen.
Genau. Während ich noch im Auto saß und nach Düsseldorf gefahren bin, für die dritte Show war's, die wir jetzt hatten, kam eine SMS, dass du leider nicht kommst. Du hast dich zumindest angemessen oft entschuldigt dafür.
Es tat mir auch wirklich leid, aber schau mal, genial daneben ist eine meiner absoluten Lieblingssendungen und so ziemlich eine der wenigen im deutschen Fernsehen, in denen ich noch nicht war. Und dann riefen die mich mittags an, dass jemand krank geworden wäre und ich war eigentlich schon irgendwie für nächstes Jahr mal angefragt, ob ich heute kommen wollen würde. Und dann saßen da auch noch so viele Idole von mir, Hugo Egon Balder sitzt der ja eh immer, Wiegald Boning.
Oh, cool.
Meine allererste CD waren Die Doofen mit Melodien für Melonen, war meine erste CD neben Beavis and Butthead Do America, waren meine beiden ersten CDs. Waren beide strunzdämliche CDs, aber ich habe so super gerne gehört auf meinem Mediamarkt Subwoofer, den ich mir damals gekauft habe. Ich meine Subwoofer, wie heißt das nochmal? Das Ding, was man
so
auf der Schulter
getragen. Ein
Ghetto-Blaster. Ein Ghetto-Blaster.
Ich meine, was braucht man auch sonst in Gelsenkirchen, wenn nicht einen Ghetto-Blaster?
Ja, man konnte den mit 26 Batterien theoretisch auch unterwegs betreiben, wenn man Lust hatte, dass die Welt untergeht durch Umweltverschmutzung, konnte man da so 26 Blockbatterien reintun.
Das war
der
geil,
war wirklich früher, riesig.
Oder? Die Dinger?
Ja, das war. Wird sowas noch produziert, Rainer?
Weiß ich nicht. Also ich habe sowas lang nicht mehr gesehen. Ich denke eher nicht, weil heute hat ja jeder diese super ätzenden Bluetooth-Boxen, die die Leute mit sich rumschleppen.
Boxen,
Boombox. Ja, Assi-Teenager in der Bahn sitzen und volle Kanne ihre Scheißmusik hören und nicht mal.
Ich habe letztens bei Twitter geschrieben: Gewalt ist immer falsch, immer außer jemand lässt sein Handy laut mit Kackmusik in der Bar laufen, dann hat man jedes Recht, ihm in die Fresse zu treten. Und der Meinung bin ich auch.
Also
das ist das Asozialste, was es überhaupt gibt, wenn Leute ja. eine Box in der Öffentlichkeit auspacken. Ne? Im Park oder im Freibad, alles okay, aber nicht in der Bahn oder im Bus. Ja. Das ist echt abartig.
Bei der beim Junggesellenabschied von meinem Bruder waren wir in Oberhausen unterwegs und auf dem Weg nach Oberhausen, da war irgendwo in der Nähe vom Zentrum so ein Techno-Festival oder irgendwas in die Richtung und wir hatten so eine Gruppe von irgendwie von 6-15-Jährigen, die in der Bahn halt irgendwie so Schranz und so ein Scheiß halt laufen ließen.
Aber Reini, da bist du doch hoffentlich mit deinen tätowierten Armen hingegangen, hast gesagt, ich bin Knast, Reini, und wenn ihr nicht wollt, dass ihr alle in Zukunft...
Aus oder Fresse aus!
Genau, richtig, genau. Du kannst ja bis zu dem Moment, wo du das erste Mal sprichst, fast bedrohlich wirken, Reinhard.
Ja, fast. Ich habe mir in dem Moment etwas gewünscht, und zwar so ein Bluetooth-Jammer, der einfach
Randy packt auf einmal, das wäre so smooth, wenn du da sitzt mit so einem Rucksack und dann packst du auf einmal so ein Gerät so groß wie ein Toaster aus, guckst ihn blöd an, drückst drauf und machst
so so Dinger gibt's, ja, und die sind gar nicht mal so groß wie eine Zigarettenschachtel ungefähr, die sind natürlich hochgradig illegal in Deutschland, aber mein Gott, wo kein Kläger, da kein Angeklagter. Ich finde, in der Bahn
da
könnte
ich
das
ja
Notwehr
schon,
sein.
Da weiß ich ja jetzt schon, was du für Weihnachten brauchst. Ja, da gucke ich doch gerade. Hier, guck mal hier, ein Wi-Fi- und Bluetooth-Signalstörsender bei www.speiwelt.de, die Welt der Spionagetechnik. Aha. Das klingt aber ganz gut, hat aber leider noch keine Bewertung. Würdest du dich darüber freuen, Reini?
Wenn du mir einen ordentlichen Bluetooth-Jammer schenken würdest, würde ich mich sehr darüber freuen.
Das wär
ich würde den ganzen Tag nur Bahn fahren, um irgendwelchen Assis ihre Bluetooth-Boxen auszumachen.
Das wäre deine neue Lebensaufgabe, in Bus und Bahn sitzen und Leuten ihre Musik kaputt machen. Auch Leute, die Bluetooth-Headsets aufhaben. Ja, genau. Einfach mal den Tag versauen, aber ja. So richtig. Ich hatte letztens ein Geschenk für dich in der Hand, das frage ich dich jetzt mal, weil es war zu teuer, als dass ich dir dann doch kaufen wollte. Ah. Aber ich habe gedacht, nee, also da würdest du mir wahrscheinlich auch sagen, Basti, das ist zu teuer für den Effekt. Es war eine schwebende Glühbirne.
Ah, schönes Teil.
Findest du das gut?
Ja, kenne ich. Hat ein Freund von mir tatsächlich in seinem Büro stehen. Ist ein
weißt
sehr,
du, was das
sehr schönes Ding. Er hat selber geschenkt bekommen und seine Freundin sagte zu mir nur, teuer.
Ja, wirklich, 300 Schleifen kostet die Scheiße.
Was?
Und da habe ich auch gedacht, also ich mache dem Reini ja total gerne mal eine Freude, ne? Aber für 300 Schleifen,
300?
Okay, ja, dann lade ich dich eigentlich doch lieber mehr nach Amsterdam ein oder so.
Das finde ich auch ein bisschen eine Nummer zu hart, muss ich sagen.
Also ist ein cooler Effekt, eine glühende Glühbirne, die schwebt, zwar nur so 10 Zentimeter oder so über eine Induktionsplatte. Aber ich glaube, der Effekt ist schon cool, aber 300 Euro?
Ja, das Ding sieht ganz cool aus. Ne? Also du hast, es gibt ja so Weltkugeln, so kleine, die man so schweben lassen kann oder so. Und das ist im Grunde die gleiche Technik, nur dass die da noch eine, es sieht aus wie eine Glühbirne, aber es ist natürlich eine LED, die da drin ist, die weniger Strom braucht und so und durch die Induktion auch direkt geladen werden kann. Schönes Teil auf jeden Fall, aber 300 Schleifen finde ich dafür auch ein bisschen heftig.
Ja, finde ich auch.
Aber schön ist, es ehrt dich, dass du wenigstens kurz drüber nachgedacht hast.
Reini, mein Gott, ich bin ja jetzt schon im krassen Weihnachtsfieber und ich bastel jetzt schon die ganze Zeit hier für dich. So eine Krippe auch aus Rick and Morty-Figuren.
Oh.
Und alles ist in der Vorbereitung, damit du auch eine schöne Weihnachtszeit. Wie verbringst du denn Weihnachten, du Kleiner? Also ich meine, bist du traditionell, wird gekocht bei dir? Kocht
also,
Reinhard an Weihnachten?
Traditionell war Weihnachten in meiner Familie immer so, dass man sich an Heiligabend bei meinen Eltern getroffen hat, da zusammen gegrillt hat oder irgendwie was gegessen hat, also ne, irgendwas. Und dann erster, zweiter Weihnachtstag war man immer bei, also war ich entweder bei meinen Eltern oder halt bei Eltern von irgendwie Lebenspartnern oder ähnlichem. Da meine Eltern ja leider mittlerweile nicht mehr leben, fällt das dieses Jahr das erste Mal aus, also für mich flach und ich hatte keine Ahnung, was ich Heiligabend machen soll und werde wahrscheinlich mit zur Familie meiner Liebsten gehen und treffe mich dann am zweiten Weihnachtstag mit meinen Geschwistern und wir werden alle zusammen was kochen. So sieht Weihnachten bei mir aus.
Aber ist doch also abseits des traurigen Anlasses trotzdem ein schöner.
Ja, genau.
Bist du denn so einer, der dekoriert zu Hause? Hängst du jetzt schon deine Söckchen auf?
Nein, ich dekoriere nicht, aber die Frau.
Adventskranz? Gibt's Adventskranz?
Ich bin nicht sehr religiös, daher nein.
Fuck it. Glaubst du, irgendjemand, der zu Weihnachten, also natürlich auch gute Christen dekorieren, aber 90% unserer Hörer sind wahrscheinlich Atheisten und sind gerade dabei, sich irgendwie verschiedene Goldschleifchen für den Adventskranz auszuholen. Ich habe eben auch wieder einen Adventskranz kaufen müssen, auf Wunsch der Königin. Ich persönlich muss sagen, ich mag Weihnachtsbäume gern und ich mag auch Adventskalender. Adventskränze fand ich immer scheiße. Adventskränze erinnern mich total an Grab irgendwie.
Ja, hat so ein bisschen was davon. Vor allem, weil kurz vorher noch Allerheiligen ist, ne? Und da werden ja auch immer so Gestecke auf die Gräber gelegt. Und ich finde, das sieht auch sehr ähnlich aus. Und auch bei Beerdigungen hat man ja häufig so Kränze, die man so hinlegt. So zum letzten Geleit und so ein Kram.
Ekelhaft.
Das erinnert mich auch ein bisschen daran. Ich war ja damals auf einem katholischen Gymnasium. Und zur Adventszeit hatten wir einen riesigen, also wirklich so Auto, also, nee, Autoreifen ist eigentlich zu klein, so Traktorreifen, großen Adventskranz, der in der Eingangshalle an der Decke hing, mit vier so fetten Kerzen drauf, die dann immer angezündet werden. Würdest du heute durch keine Brandschutzverordnung mehr durchbekommen?
Stimmt, das waren die guten alten Zeiten. Als einem noch egal war, dass die Schule abfackelt.
Richtig.
Aber gerade von Grabsprays, Reini, da muss ich jetzt gerade drüber nachdenken, weil du bist ja, ne, also dir könnte ich mich vorstellen, dass du so, wenn du eines Tages von uns gehst, natürlich im methusalemischen Alter von 127 Jahren, was möchtest du? Möchtest du in den Weltraum geschossen werden, in so einer kleinen Kapsel, der Scotty, nee, war das Scotty von Enterprise? Der immer repariert hat. Ich weiß nicht mehr, ich habe nie Enterprise oder Star Wars geguckt. War Scotty,
ja,
ne?
Ja.
Der Scotty-Schauspieler hatte Demenz und hat sich dann in einer kleinen Kapsel zusammen mit einer Rakete in den Weltraum schießen lassen. Der fliegt jetzt da draußen rum.
So nett.
Das ist irgendwie ein krasser Gedanke, oder? Stell dir mal vor, die würden die Reini-Asche finden. Eines Tages würde so ein fortgeschrittenes Volk irgendwo Milliarden Lichtjahre
und entfernt, mich
würde
wieder klonen.
Und würde dich klonen. Und dann würde ich sagen, das ist die Krone der Schöpfung, das ist der Mensch, und dann stehst du da nackt mit den schlimmen Tattoos,
ist doch schön.
Und dem Knabenbusen, den Haaren am Rücken, und dann sagen die, naja, vielleicht gab es auch anders aussehende Menschen. Warum hat der nur Eule auf dem Arm? Warum liegt da Stroh rum? Ach komm, blass mir doch ein. Ach, heute bin ich wieder gut drauf, Reini.
Ach.
Dabei bin ich ein bisschen am Frösten. Nee, sag mal, wie würdest du gerne bestattet werden?
Ich würde gerne einfach irgendwie so normal bestattet werden. Meinetwegen in der Urne oder so. Aber ich finde so die Vorstellung, dass es ein Grab gibt.
Also verbrannt.
Ja, es ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt von Würmern gefressen oder werde oder ob halt ne, der Rest von meinem Körper irgendwie verbrannt wird. Aber ich finde so.
Wer war das nochmal? Die Azteken haben doch, glaube ich, die Toten aufs Feld gelegt und gewartet, dass die Geier sie fressen. Waren das die Azteken?
Oh, das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht.
Würdest du das machen?
Ja, wäre auch okay. Na, nein, eigentlich weiß ich nicht. Also ich hätte gerne so eine so einen Ort, der dann so in 300 Jahren, dass man dann noch so den Grabstein hat, das war der Besoffene, der immer auf der Bühne stand.
Das ist immer schön, dass du nur 300 Jahre einforderst. Ich glaube, in Deutschland hast du 25 Jahre dein Einzelgrab.
Ja,
Reini erwartet von seinen Urenkeln, die schon keine Ahnung mehr haben, wer er überhaupt war, dass sie immer noch hingehen und im Jahr 6.000 Euro für seine Grabpflege bezahlen,
ja,
diese kleinen Hurensöhne.
Ich bitte darum. Nee, ich finde es halt, also ich finde so Gräber von, also nicht, dass ich jetzt eine berühmte Persönlichkeit oder so bin, aber ich finde Gräber von berühmten Persönlichkeiten irgendwie immer, das erfüllt mich immer so ein bisschen mit Ehrfurcht, wenn ich irgendwo auf so einem Friedhof stehe und da ist irgendwie, das Grab von jemandem, jetzt nicht, der mir was bedeutet in dem Sinne, sondern den ich irgendwie kenne, weiß nicht, wenn ich vor dem Grab von Max Planck stehe, denke ich halt so, wow, krass, da ist Max Planck, er ist tot, aber krass.
80% der Leute stehen dann davor und sagen, hey, krass, Max Planck, wer war denn das? Das ist nicht so, dass alle Leute die Geschichte der, Max Planck hat doch auch, also der war ja Chemiker, ne?
Nein, der war Physiker.
Physiker,
der
genau.
Gründer der Quantenmechanik.
Ach so, Homöopath war der.
Genau.
Ich saß vorgestern mit dem Fahrer von Genial daneben zusammen, der mich dahin gefahren hat. Und dann hat der mir erzählt, dass er, weil ich erkältet bin, er hätte eine Freundin, die macht Energie und so. Ne?
Hallo,
Energie. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen Freund, der, wenn er jetzt mit mir hier in unserem gemeinsamen Fahrzeug sitzen würde, der gerade durch den Rücksitz scheißen schon bei dem Satz, der macht Energie.
Ja,
und dann sagt er, nee, sie sagt, das ist alles Quantenmedizin. Nee,
Quantenheilung.
Quantenheilung. Da habe ich gesagt, also du hast jetzt gerade innerhalb von, zu dem Fahrer habe ich gesagt, du hast innerhalb von 3 Minuten wirklich alle Sachen gesagt, mit denen man den Puls meines Freundes Reinhard auf 800 kriegt.
Ja.
Aber ohne zu zögern.
Wenn du unser Programm gesehen hättest, also unsere Show, wenn du uns nicht für Genial daneben verlassen hättest, was ich verstehen kann, ich kann das verstehen, ich hätte das auch gemacht, ich hätte dich auch stehen lassen, dann hättest du da sogar eine etwas größere Einführung bekommen. Wir behandeln das nämlich bei unserer Tour unter anderem.
Ach, wirklich?
Ja, tatsächlich. Quantenheilung.
Aber natürlich mit dem angemessenen Respekt, ne?
Natürlich mit dem angemessenen Respekt. Wir sind zum Beispiel uns relativ sicher, dass man die Leute nicht als Spinner bezeichnen sollte, sondern Menschen. Menschen mit besonderem Weltbild.
Er erzählte mir jedenfalls, dass seine Freundin, also nicht Partnerin, sondern Bekannte, die würde die Energie in den Zellen, könnte die spüren, die würde die dann neu sortieren.
Umstrukturieren, immer.
Umstrukturieren, immer umstrukturieren. Genau, ja. Umstrukturieren. Und das würde aber zurückgehen auf einen Harvard-Professor, der ihr Guru wäre. Ach, wie hieß der denn? Ich habe den gegoogelt. Und der klang eigentlich gar nicht wie ein Idiot.
Ja, aber das klingt ziemlich nach einem Idiot, wenn du mich fragst. Also das ist so ein Bullshit von vorne bis hinten. Und also genau über sowas reden wir bei unserer Tour. Es geht um halt Bullshit. Das
klingt
und
aber nach einem Idiot. Aber es ist Quatsch, ne?
Das ist totaler Quatsch. Quantenheilung ist der größte Quatsch überhaupt.
Ja, aber glaubst du nicht, dass es zwischen ähnlich wie, also dass es so Kräfte gibt wie Van der Waals Kräfte oder sowas, also auch zwischen Zellen, dass es irgendwelche Dinge gibt dazwischen, die wir nicht kennen und nicht wissen?
Natürlich, kann sein, dass es irgendwo Kräfte oder was weiß ich nicht, was gibt, aber was nicht, wenn, dann muss das in irgendeiner Form messbar sein, ne? Du kannst ja sonst auch behaupten, irgendwie, ich mache Leute gesund, weil ich an sie denke.
Ja. Das macht Bratzo, nicht?
Nee, der guckt.
Der hat den gebenden guckt, Blick. Der hat den gebenden aber ich glaube, ich werde Bratzo wieder abschaffen. Ich mache Bratzo ja jetzt in jedem Programm. In den Previews spiele ich Bratzo nach der Pause. Aber es läuft nur so semi-gut. Also die Leute sind eher irritiert, was ich da gerade mache.
Ist das falsche Publikum?
Ist das falsche Publikum. Ich glaube, man braucht dieses wissenschaftsgläubige Publikum, vor dem du sitzt, nicht die sympathischen oder aufgeklärten jungen Menschen, vor denen ich sitze.
Wir haben ja hier und da eine kleine Schnittmenge. Ich wurde auf der Tour nach dir gefragt. In Düsseldorf. Wo ist denn der Basti?
Wie oft?
Einmal.
Einmal? Yes. Einmal bei 500 Leuten?
Zweimal. Einmal war es ein Besucher und einmal war es der Manager von dem Laden, weil er fragte, weil du ja auf der Gästeliste stehst, wo du denn bist.
Okay.
Es wurde nach dir gefragt tatsächlich und es wurde, Alliteration am Arsch wurde häufiger erwähnt. Das hat mich gefreut. Hier und da.
Ich mache jetzt auch immer, bei jedem Termin mache ich Werbung für Alliteration, unseren Podcast.
Sehr löblich.
Jedes Mal sage ich mache jetzt mit meinem Freund Reinhard Remford, den kennen Sie natürlich nicht, aber er ist ein sehr erfolgreicher Physiker. Mit dem mache ich jetzt einen Podcast und komischerweise lacht nie einer, wenn ich Alliteration am Arsch sage. Ich glaube, es ist wirklich ein Insider-Gag, den nur wir beide verstehen.
Also, meinst du wegen den Namen?
Also, weil das war ja der Name, den du am besten fandst. Ich hatte ja ungefähr noch 100 andere, die aber alle scheiße fandst.
Ja, richtig, die waren auch alle scheiße.
Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Da waren wirklich gut.
Keiner war ein Triple-A-Titel.
Keiner war ein Triple. Du wolltest, ich hätte ja zum Beispiel, aber das war dir zu nah an methodisch inkorrekt. Was war denn das nochmal? Moralisch inkorrekt? Nee, anders, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe dir ein paar Vorschläge gemacht und du sagtest immer die ganze Zeit nur, nee. Und bei Alliteration am Arsch, was glaube ich deine Idee war, sagtest du dann ja.
Ja, genau. Ich erkenne halt Qualität, wenn ich sie höre. Nee. Kurz zu unserer Tour ist.
Du wolltest doch eigentlich erzählen, wie du bestattet werden willst.
Achso, wir waren mal ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, begraben in irgendeiner Form, so mit einem Grabstein und da wäre ich durch mit. Und ich hätte halt gern einen schönen Grabstein.
Einen schönen Grabstein?
Ja. Es gibt auf dem Friedhof, wo meine Eltern begraben sind, wenn man da so zum Grab meiner Eltern geht, kommt man an so einem Grabstein vorbei. Ich finde die meisten davon ja kitschig wie sonst was, ne? Also irgendwie so schwarz mit goldener Schrift drin und irgendwo ist dann noch so eine Engelstatue an der Seite drauf oder die sind irgendwie so schnörkelig und dann wird da so eine Blume aus dem Stein oder so. Finde ich alles super kacke. Es gibt einen Grabstein auf dem Weg dahin, der ist echt richtig hübsch. Das ist einfach ein Quader, ein schwarzer Marmorquader, wo an der Seite mit so ganz schlichten Lettern einfach nur so der Name draufsteht. Und das Ding ist nicht abgerundet an den Kanten oder so, ist einfach so ein schwarzer Marmorquader. Den finde ich hübsch.
Ein schwarzer Marmor.
Ja, einfach so ein Block.
Also so wie in Mekka oder was?
Ja, genau. So in die Richtung.
Du möchtest also, dass Millionen Moslems jedes Jahr zu dir pilgern?
Warum nicht?
Ich ist bin auch da viel nicht wählerisch. Ich meine, komm, Essener Stadtfriedhof ist viel einfacher zu erreichen als jetzt Mekka. Da müssen Sie sich gar nicht so weit bewegen. Da müssen Sie eigentlich nur aus Katernberg rübergehen.
Ja, wie du vielleicht weißt, bin ich in Altendorf groß geworden.
Nein, das wusste ich nicht, Rainer.
Ach, das wusstest du nicht. In Essen-Altendorf. Essen-Altendorf hat Katernberg mittlerweile schon lange abgelöst, was Kriminalität und Ähnliches angeht.
Seitdem du da weg bist. Ich kenne Essen-Altendorf gar nicht. Ich kenne Essen-Alten-Essen.
Ja, das
ich immer lustig
auch.
Fand, dass der Ort heißt, also der heißt Essen-Alten-Essen. Ja. Da bin ich mal mit meiner Mama in eine Boutique gegangen, als ich 6 oder 7 war, im Einkaufszentrum Essen-Altenessen, und hat sich eine Jacke, einen Bläser für 199 Mark bezahlt. Das waren die Zeiten, als man noch mit Scheck bezahlt hat. Ne? Und dann hast du so einen Scheck rausgeholt, und gerade als sie die Summe draufschrieb, habe ich ganz laut gesagt, können wir uns das überhaupt leisten oder schlägt dich, Papa, wenn du so viel Geld ausgibst? Und dann wollte die Kassiererin plötzlich Bargeld haben. Die wollte nicht mehr den Check nehmen. Das war unglaublich peinlich für meine Mutter, hat sie danach noch jahrelang erzählt.
Ach, schön. Ich mag solche Geschichten.
Jetzt frag mich doch mal, wie ich bestattet werden soll.
Lässt du mir bitte Zeit, ich möchte das angemessen. Ne?
Hey, du willst einen schwarzen, also du willst einen schwarzen Quader in Essen haben. Das ist deine. Also
habt ihr in Essen, Neustadt oder sonst wo, ist es mir relativ egal. Aber ich finde es ich find so eine schlichte geometrische Form einfach schön.
Ich will Donut, da nicht, das würde doch zu dir passen, was? Oder? Ein Donut.
Nein, eine schlichte Form.
Clancy Wiggum. Oh. Ein Döner oder eine Pizza. Wie lustig wäre das?
Das stimmt. Das,
ein Grabstein in Form einer Pizza, wo dann so die Pilze bilden deinen Namen.
Hätte auf jeden Fall was.
Das wäre mega lustig. Den würde ich sogar bezahlen, den Grabstein. Aber das, ich will ja nicht, dass man reinigt. Du wirst mich überleben. Du bist kleiner, du bist fitter, du bist gelenkiger.
Ich bin fetter.
Nein.
Wie würdest du denn begraben werden wollen, wenn du mal...
Ich weiß es nicht, Reini. Also ich finde ja unterm Baum eigentlich schön.
Ach so, in so einem Friedwald oder so.
Oder wie, ja, genau.
Aber Friedwald ist ein Markenname, ne? Das ist
ja, ist ein Markenname. Ja, das darf man nicht. Oder vielleicht wirklich die Weltraumvariante. Wenn ich lang genug lebe, dass das Standard wird, fände ich es eigentlich lustig. Aber ist halt doof für die Angehörigen. Da muss meine Frau immer mit einem Raumschiff rausfliegen, um die Blumen zu überbringen.
Sie kann einfach zu den Sternen gucken und denken.
Sie kann zu den Sternen gucken.
Endlich
aber, ich finde diesen Gedanken, endlich ist er weg, du Bastard. Ich finde den Gedanken trotzdem krass, dass irgendwas, was du mit einer Geschwindigkeit ins Weltall schießt, ist ja, also solange es nicht auf Kollisionskurs ist, wird es nicht gebremst, oder?
Nö, genau. Das ist ja der Punkt, warum, also wenn du, es gibt ja so verschiedene Arten von Triebwerken, ne? Unter anderem Ionentriebwerke, die funktionieren folgendermaßen, da wird ein Teilchenstrahl erzeugt, also aus Ionen, aus geladenen Atomen und nach hinten rausgepustet und durch die Impuls, also wie eine Rakete, durch die Impulserhaltung bewegt sich das Ding nach vorne. Jetzt kann man sich vorstellen, so einzelne Ionen haben nicht besonders viel Masse, das heißt, der Impulsübertrag ist fast, also auf ja, also es ist sehr schwer sogar messen, also man kann es messen, aber es ist verdammt wenig. Aber dadurch, dass das so lange immer weiter beschleunigt wird, werden die Sachen später unglaublich schnell. Oder die Raumsonden, die wir so in den 70ern in den Weltraum geschossen haben, die wurden ja auch beschleunigt und fliegen halt immer weiter und werden immer schneller und gehören zu den schnellsten Objekten, die Menschheit je gebaut hat, weil die halt elendig lange unterwegs sind.
Wie heißt denn dieses Ding nochmal, wo die goldene Schallplatte
drauf ist? Voyager.
Die Voyager-Sonde.
Genau. Genau.
Die ist ja jetzt, die hat unser Sonnensystem ja jetzt verlassen, ne?
Ja, genau, das konnte man so in der einen oder anderen Zeitschrift lesen, wobei da es eigentlich relativ schwierig ist zu definieren, wo hört denn unser Sonnensystem auf?
Ja, das stimmt auch wieder.
Das ist, aber
die sendet ja auch nichts zurück, ne? Also wir wissen gar nicht, wo sie jetzt ist, oder? Wir können es nur ausrechnen, ne?
Die dürfte, also das dürfte weit, zu weit weg sein, als dass da noch irgendwas groß ankommt, glaube ich.
Fand ich eigentlich immer ein lustiger Gedanke, so eine goldene Schallplatte mit 3 Songs von Beethoven und eine schematischen Zeichen von einer Frau und einem Mann und irgendwie so die Position unseres Planeten. Hat man wirklich erwartet, dass irgendjemand das findet und sagt, aha.
Ja, sag mal so, ne, weil in den 70ern, da wusste man halt noch nicht so viel. Man hatte auch nicht so geile Teleskope wie heute. Und ich finde es generell eine gute Idee, wenn man da was in den Weltraum schießt, was weit, weit weg fliegt und lange unterwegs ist, warum nicht ein bisschen Informationen mit draufpacken? Ne?
Ja, hast du auch wieder recht.
Kann man positiv sehen, man kann natürlich auch sagen, so, warum macht ihr da warum verzeichnet man da, wo die Erde ist? Das ist ja anhand von ein paar großen Sternen so die relative Lage der Erde. Wenn das jetzt irgendwie jemand findet, der dem Menschheit generell nicht wohlgesonnen wäre, wäre das halt auch eine dumme Idee. Da ist
selbst
noch
wenn,
mehr
wer
drauf
soll das lesen können? Also ich meine, ich habe dieses Bild mal gesehen, dieses Schaubild.
Ja.
Ne, da ist dann, sind so nicht Koordinaten, aber es ist halt ein großer Stern angegeben und dann irgendwelche Striche, die zu anderen Planeten führen.
Genau.
Das muss man doch in Relation sehen. Also wenn ich jetzt in irgendeiner anderen Milchstraße hocke und das in 100 Milliarden Lichtjahren finde, das Ding, wie soll ich das zuordnen?
Also die Informationen darauf sind auch mit einer Anleitung versehen, die man mit Grundzügen, also mit Mathematik wird quasi erklärt, wie das Ding zu lesen ist. Also da haben sich schon echt schlaue Leute Gedanken drüber gemacht, was man da draufpackt und wie. Da ist natürlich, also da sind auch da sind mehrere Menschen in mehreren Sprachen drauf, da sind Geräusche von Babys drauf, da ist Mozart und so weiter drauf.
Slipknot.
Nein, das nicht, aber da sind auch Bilder.
Wie lustig wäre es das? Da People sind, gleich Shit von
da,
Slipknot.
Da sind auch Bilder drauf dekodiert und so. Die Idee dazu hatte Carl Sagan damals.
Carl Sagan, der liebt ja schon.
Die Dinger, genau, aber der hatte die Idee, die Dinger quasi, also eine der Ideen, er war einer der Ideengeber, die Dinger da drauf zu klatschen. Ich habe die mal in einem Kickstarter-Projekt, wurden die reproduziert. Jetzt nicht aus Gold, sondern aus Vinyl, also goldenes Vinyl, goldenfarbenes. Und die haben von den Mastern, die bei der NASA noch liegen, Kopien genommen und haben in diesem Kickstarter-Projekt, das konnte man schön begleiten, diese Golden Records, das sind glaube ich insgesamt 4 Stück, in so einem schönen Karton, wirklich schön gemacht halt, so als Geschenkartikel quasi wieder auf den Markt gebracht. Das hab
Hast du das Ding?
Ich hab's nicht, ich hab's dem Nikolas mal zum Geburtstag geschenkt.
Ach, das ist aber ein schönes Geschenk.
Er hat sich auch tierisch gefreut, also weil der kann, also ich bin bei Weltraumthemen immer so, ja, finde ich geil, aber so richtig drin, tief drin bin ich da nicht. Da ist Nikolas eine Spur eher der richtige Ansprechpartner für so Weltraumkram. Aber das fand ich trotzdem auch geil. Also die, kannst du mal gucken, wenn du Golden Records und Kickstarter eintippst, dann solltest du die finden.
Dann gucke ich doch mal.
Ja.
Vielleicht bestelle ich mir auch noch sowas.
Ja, Voyager Golden Record für 40th Anniversary Edition Kickstarter. Sind schöne Teile, auch sehr viel, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Das Buch, das dabei ist, ist auch sehr schön, da wird ein bisschen dokumentiert. Ich weiß gar nicht mehr, was die haben wollten. Als Finanzierungsbetrag damals, um die Dinger halt bei der NASA kopieren zu können und die produzieren zu können und so, war das Ziel $198,000. Gesammelt haben sie 1,3 Millionen.
Okay.
Also da gab es eine Menge.
Ach, das ist ja wirklich ganz cool.
Ja, es ist wirklich hübsche Sachen drauf. Da steht auch ein bisschen erklärt, was da so an Objekten drauf ist. Wasserstoff ist da drauf. Also schematische Darstellung eines Wasserstoffmoleküls, weil so das einfachste Molekül ist, das auch sehr häufig im Weltraum vorkommt und so weiter. Also schönes Teil. Wenn ihr jemanden habt, der sich für Weltraum interessiert und ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, Golden Records kann ich sehr empfehlen. Ist nicht ganz billig.
Ist auch gar nicht so teuer.
Ja, geht. Ja,
lustig, ich sag, also finde ich jetzt wirklich nicht so teuer.
Also ja, es.
Ich hätte das teurer geschätzt. Also das ist so aufwendig produziert.
Mit,
ich habe dir doch eben von der fucking Glühbirne erzählt. Die kostet 300 Euro.
Ja, aber du kommst hier in. Also 300 sind es nicht. Warte mal, wir sind hier bei.
$98.
Bei $98? Wo guckst du denn gerade?
Ich gucke bei Order Now. Voyager Moment. Golden Record Box 3 LP Box Set.
Also stimmt, das ist nicht mehr, das ist ja nicht mehr Kickstarter. Genau, das ist $98. Ja, das geht, das stimmt mittlerweile. Aber da kommt noch mal ein gutes Stück Geld drauf. Und zwar 19% Mehrwertsteuer.
Ach, weil das vom drauf. Rand des Sonnensystems zu uns geschickt werden muss, ne?
Richtig, genau. Und vom Rand, genau. Und da muss halt noch, also da kommt noch Mehrwertsteuer drauf, geben die Amis ja eh nie an, dann musst du das Ganze importieren, du liegst über einem gewissen Betrag, dann kommt da halt noch Einfuhr, Umsatzsteuer und so ein Scheiß. Also bezahlst, weiß ich nicht, die Hälfte des Betrags mal drauf, du bist dann irgendwann so bei €150, glaube ich.
Okay.
Aber schönes Teil, also wenn ihr...
ich glaube, das gönne ich mir mal.
Geschenk gesucht.
Und dann gucke ich, also ich habe gestern eine Doku über das Hubble-Teleskop gesehen.
Das ist auch geil, oder? Hubble finde ich auch krass.
Wusstest du, dass das am Anfang im Arsch war?
Ja, das wusste ich. Ja.
Das hat jahrelang nicht funktioniert. Die haben sich wahnsinnig in den Arsch gebissen.
Ja,
weil die blöde Firma, die es produziert hat, hatte den Spiegel. Der Spiegel, der da drin ist, der das Licht zurückwirft, muss unglaublich genau arbeiten.
Genau, also die Firma, die den Spiegel hergestellt hat, die hatte einen Messfehler drin. Also wir reden da aber über Mikrometer, ne? Also das ist wirklich, diese Spiegel werden wochenlang poliert und da ist halt was nicht ganz rund gelaufen. Und das Ding war dann einmal im Weltraum und als man die ersten Bilder gemacht hat mit dem Teil, hat man nur so einen verwaschenen Glubsch zurückbekommen. Also nix.
Stell dir mal vor, wie unfassbar enttäuschend das sein muss, wenn du so einen Aufwand betreibst. Immerhin hat die Produktion davon fast, also von der Planung bis zur Umsetzung 1989 hat es, glaube ich, 40 Jahre gedauert, bis sie das Ding oben hatten.
Ja, das... Ja, Also der Ideengeber davon hatte auch nicht gedacht, dass es zu seinen Lebzeiten noch passieren wird.
Ist es auch nicht, ne?
Weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube, der
hat
das. Ich
glaube, die Frau, die da mitgearbeitet hat, die hat es noch erlebt. Die ist 93 heute. Wie hieß sie denn nochmal? Ruth irgendwas. Beeindruckend.
Aber interessantes Teil. Man könnte jetzt die Frage stellen, warum überhaupt ein Weltraumteleskop? Weil
ich kann es beantworten. Ich habe die Doku gesehen. Ja, soll ich erzählen?
Ja, bitte.
Weil die Atmosphäre ja so viel unscharf macht. Ne? Also das ist so, als wenn du unten aus dem Wasser, aus dem Pool nach oben in den Himmel guckst und nichts sehen kannst. Und deswegen schießt man das, um die atmosphärische Unschärfe rauszunehmen, schießt man es in den Orbit.
Genau, du hast ja ganz viel Luft. Man kennt ja auch so ein Flackern, also wenn man über eine heiße Straße guckt, dass die Luft da so ein bisschen flackert und so. Und das hast du halt überall in der Atmosphäre und deshalb ist es mit Teleskopen auf der Erde, das geht, aber im Weltraum ist eigentlich geiler, weil der ganze Scheiß nicht mehr rausgerechnet werden muss. Man kann natürlich heutzutage, hat man große Rechenleistungen, kann Teleskope bauen, die diese atmosphärischen Störungen gut rausrechnen können und dann ist das Ganze wieder billiger, als so ein Ding in den Weltraum zu schießen. Es gibt aber immer noch genug Weltraumteleskope und auch immer noch welche, die aktiv gebaut werden und geplant werden, um die hochzuschießen. Hubble war halt das erste, was dann so Bilder gezeigt hat, die, wenn wir irgendwelche Bilder heute sehen von irgendwelchen Nebeln im Weltraum oder so, also diese ganzen beeindruckenden bunten Dinger und so, dann ist das meistens ein Bild von Hubble. Da gibt's, also ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast, wo die dann auch erklären, was die da nachher gemacht haben. Die haben nämlich Hubble im Grunde eine Brille verpasst. Also die haben die Optik so weit korrigiert, also den Spiegel neu schleifen geht halt nicht, ne? Also das kannst du im Weltraum nicht machen, aber die haben eine Optik vorne dran geflanscht und um diesen Fehler in dem Spiegel beziehungsweise der Linse dann wieder auszugleichen und genau. Als es da dann die ersten Bilder gab, die dann gestochen scharf waren und alles überboten haben, was es bis dahin gab, war die Feier groß, ne? Ich meine, da muss man sich überlegen, das war in den 90ern, das ist mittlerweile ja auch schon lange, lange her.
Das war 1990 und ich verstehe bis heute nicht, wie sie es überhaupt machen. Also ich verstehe nicht, wie das klappt mit dem, dass das Bild, also wie, weißt du, wenn ich dich jetzt fotografiere, du stellst dich in den Raum, ne, und ich will ein Foto von dir machen, dann stellt die Linse auf dich scharf und der Umkreis wird nicht scharf gemacht, weil so gesehen kann ja auf einen Fokuspunkt sich nur fokussieren, ne?
Ja.
Verstehst du? Aber wenn die ins Weltraum schießt, also sagen wir mal, irgendwelche Nebel fotografiert oder so, wie schafft man es überhaupt, die so einzustellen, dass sie genau diesen Nebel trifft und nicht, was dahinter oder davor ist?
Das ist eine dumme Frage. Das ist halt sehr, sehr weit weg, ne? Das, wenn du jetzt, sag mal so, wenn du dich mit einer Kamera irgendwo hinstellst und sehr weit weg irgendwas fotografierst, dann kriegst du das ja auch alles abgebildet, egal ob der eine Baum 10 Meter näher steht oder nicht, weil das so weit weg ist, dass der Fokus da halt also quasi auf unendlich steht, dass du genau im Brennpunkt landest. Also, dass dein Bild genau im Brennpunkt der Linse landet. Physikalische Details.
Ach, physikalische Details. Womit kann man das Publikum noch unterhalten? Sexy, sexy.
Rein, wie verbringst du eigentlich Weihnachten?
Ich werde das auch mit der Familie verbringen und zweiter Weihnachtsfeiertag trifft sich bei uns die ganze Familie. Ich glaube, wir haben das letztes Mal schon besprochen, Rainer.
Ah, haben wir. Okay.
Aber ich werde, ich hasse ja Adventskränze, ich werde auch keinen Baum haben dieses Jahr, glaube ich, weil wir dann danach nicht da sind und das lohnt sich dann irgendwie nicht. Ich bin auch ein bisschen angewidert von Weihnachten.
Ich suche ja noch so ein bisschen, warum bist du angewidert von Weihnachten?
Ja, weil es einfach dieser Kommerzscheiß ist. Es ist einfach nicht.
Nein, der Kommerzscheiß ist die
meine
Cyber.
Meine Oma lebt nicht mehr. Ich war früher, das ist noch schlimmer. Ich war früher mit meiner Oma dann in der Kirche. Das war irgendwie, das war alles so schön traditionell, aber das ist alles verloren. Ich habe keine Kinder. Das heißt, Nadja muss sich hier auch nicht verkleiden und als Weihnachtsmann reinkommen. Ja, wir kaufen füreinander Geschenke für einen Tag, der irgendwie zufällig gewählt ist. Das ist irgendwie, weiß ich nicht.
Das ist irgendwie anders. Ne? Also früher als Kind war das auch für mich, also hatte so was Feierliches. Das ist nach und nach weniger geworden. Als ich dann damals in der WG gewohnt habe, haben wir uns auch bei meinen Eltern getroffen an Heiligabend. Danach sind wir allerdings noch wieder nach Hause gegangen und haben uns mit unseren Nachbarn in einer Kneipe getroffen und haben den Abend durchgesoffen. Sozusagen.
Haben wir früher auch immer gemacht. Nach Heiligabend, bis ich 20 war, haben wir immer nach Heiligabend uns in der belgischen Kneipe in Gelsenkirchen getroffen mit allen Freunden. Ja. Und dann passierte das, wie es in allen Freundeskreisen passiert. Die einen machen Ausbildung, die andere gehen zum Studieren in irgendeine Stadt und dann war es irgendwann vorbei.
Ja, als bei uns die Leute dann nach und nach aus dem Haus ausgezogen sind, also wir ja auch, wurde das auch weniger. Naja, auf jeden Fall hat Weihnachten hat für mich auch dieses Feierliche komplett verloren. Also ich war damals auch mit meinen Eltern ja immer in der Kirche und so. Das ist mittlerweile auch nicht mehr das so.
Das beste Weihnachtsgeschenk, das du je bekommen hast, Reinhard.
Das beste Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen habe.
Ich weiß es sofort.
Ich glaube es, ja doch, also für mich war es der Sega Mega Drive.
Für mich der Super Nintendo. Ja, lass das nicht unsere Frauen hören, ja, die sich jedes Jahr Mühe geben, aber niemals das Gefühl erzeugen können, was der Super Nintendo bei mir 1991 mit 7 Jahren ausgelöst hat. Ich habe die Bude zusammengeschrien, heulend. Meine Eltern und meine Großeltern haben gedacht, sie hätten das Falsche gekauft. Ich bin durch die Wohnung gelaufen und habe so laut geheult, dass sie gedacht haben, sie haben mir aus Versehen die völlig falsche Konsole geschenkt. Aber ich war so aus dem Häuschen, als ich ihn dann das erste Mal angeschlossen habe und dann das erste Mal zu Hause, das erste war A Link to the Past, das erste Zelda, also zumindest das zweite Konsolen-Zelda. Und das habe ich, glaube ich, wirklich, also ich glaube, ich habe die Konsole nicht ausgemacht, bis das durchgespielt war.
Ich habe mich, also ich
und du bin hast den Sega Mega Drive, weißt du, so ein Mega Drive Peasant oder?
Ja, ich war beim Mega Drive. Ich
war leider nicht so geil, der Mega Drive. Ne?
Doch, war er. Ich habe damit sehr gerne gespielt.
Ach, hör doch auf, weil du keine Alternative hattest. Das ist, als wenn einer gerne Schach spielt, weil er keinen Fußball hat, Reinhard. Seien wir mal ehrlich.
Ich mochte meinen Mega Drive.
Ich habe bei Sonic the Hedgehog nie verstanden. Weißt du, bei Mario, du läufst und springst und du läufst und springst und weichst Sachen aus. Bei Sonic the Hedgehog läufst du und du rennst ganz zwangsläufig, weil das Spiel nicht so schnell scrollt, wie die Figur läuft in irgendwas rein. Immer und immer wieder.
Nein, das stimmt nicht. Das hat halt, das funktioniert halt ein bisschen anders. Du kannst dich halt noch zusammenrollen zu dieser Kugel, wenn du schnell genug bist. Du hast so auch so Rohre und so Sprungteile und alles mögliche. Halt
ich weiß,
so
aber du läufst immer in die Gegner rein, Rainer.
Ja, weil du keinen Skill hast, läufst du immer in die Gegner rein.
Was für ein Skill? Du kannst überhaupt nicht darauf reagieren, weil sie viel zu schnell sind.
Du bist zu langsam.
Du bist zu dämlich. Du kannst mich nicht beenden, gleich im Podcast. Jetzt Schluss hier. Es könnte sein, dass unsere Freundschaft jetzt endet, Rainer.
Weil du nicht Sonic spielen kannst, oder was?
Keiner kann Sonic. Ich habe noch niemanden gesehen, der gesagt hat, ey, ich kann gut Sonic spielen. Sonic ist einfach immer scheiße
gewesen. Ich habe alle 3 Teile durchgespielt, die es damals für den Mega-Drive
gab. Ich weiß,
dass
die gemacht gut waren. Der 2. Sonic-Teil war gut gemacht, sah gut aus. Aber die Spielmechanik hat immer darunter gelitten, dass du gerannt bist.
Ja, Super Mario
und irgendwann
war auf jeden
bist
Fall
du in Gegner reingerannt, so.
Ja, Super Mario ist keine Frage, auf jeden Fall besser.
Ach, Reinhard, jetzt können wir wieder Freunde sein.
Ja. Aber es gab ja, also ich hatte auf dem Mega Drive noch andere Spiele außer Sonic. Landstalker, das war so ein Zelda-Klon quasi, das war ganz nett.
Hattest du den Echo the Dolphin? Das habe ich mir mal ausgeliehen.
Echo the Dolphin hatten wir auch, ja.
Oh, das war auch nur geil, weil es geil aussah, aber eigentlich war es scheiße.
Ja, aber für damals war das so, wow, Grafik, ne? Und ja, heute nicht mehr. Das kann man eigentlich auch nicht mehr spielen. Ist auch eine beschissene Idee, ein Spiel mit einem Delfin als Hauptcharakter.
Was denn? Was hast du denn gegen Delfine?
Ja, was soll der machen? Der kann schwimmen und durch Ringe springen.
Ja.
Ja.
Und er konnte so Echo strahlen, damit die Fische ohnmächtig werden.
Ah,
und dann
stimmt.
Konnte man die Fische fressen. Das fand ich mega geil.
Ja.
Voll mein Ding.
Ach. Ich habe ja jetzt in den letzten Tagen das Leben geführt, das du sonst immer führst. Ich war viel unterwegs wegen unserer Minkorrektur in München 2 Abende, dann in Düsseldorf, gestern in Oberhausen. Jetzt habe ich 2 Tage Pause und dann geht's weiter nach Berlin. Das ist anstrengend, ist mir aufgefallen.
Ist anstrengend, ne?
Das ist wirklich anstrengend. Also nicht mal, dass du, also effektiv stehst du halt, also wir stehen am Abend dann so knappe 3 Stunden irgendwie auf der Bühne mit Pause, Zugabe und sonst was. Das ist nicht das Anstrengende, sondern dass du halt den ganzen Tag unterwegs bist. Du stehst halt, weiß nicht, um 7 oder 8 auf, setzt dich ins Auto oder in die Bahn oder sonst was und fährst zum nächsten Ort. Pimmelst dann da irgendwie 3-4 Stunden rum, bis es halt anfängt, bis einlassen. So muss aber vorher da sein, um irgendwie Technik und so mal abzustimmen und eventuell ein paar andere Kleinigkeiten. Wir haben ja noch ein bisschen Kram, den wir mit auf die Bühne bringen, so Experimente und so. Und dann sitzt du da, trinkst irgendwie was, isst die ganze Zeit ungesunden Scheiß, also irgendwie was bei Meckes oder trinkst halt ein Bier, wartest darauf, dass das anfängt, macht super viel Spaß, also auf der Bühne stehen abends und so ein Publikum von 300-400 Leuten halt unterhalten, macht richtig, richtig viel Spaß, aber so ein Abend wird dann auch immer lang, weil es fängt dann irgendwie so um 8 Uhr an, dann ist so irgendwann zwischen 11 und 12 bist du dann fertig, packst deinen Kram zusammen und bist du zu Hause, bis es so 1 oder so, wenn du denn nach Hause fährst. Selbst wenn du ins Hotel gehst, ist es auch irgendwie so 12:30, bis du dann da angekommen bist. Und am nächsten Tag stehst du halt wieder um 7 auf, um zum nächsten Ort zu fahren oder so. Und das halt so ein paar Tage hintereinander durchgehend irgendwie unter Strom stehen, ist echt anstrengend.
Tja, also, damit hast du die Misere meines Lebens schön zusammengefasst.
Es macht aber auch verdammt viel Spaß.
Es macht verdammt viel Spaß, aber alles, was es umgibt, macht keinen Spaß. Du hängst in irgendeiner Stadt rum, aber halt nur so kurz.
Ja, du kannst nicht dir irgendwas angucken oder so. Dafür ist halt keine Zeit. Ne? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich am Wochenende in Berlin bin, ja, es ist irgendwie, ich fahre Samstag nach Berlin und abends ist halt die Veranstaltung. Das heißt, ich gehe hier irgendwie um 10 aus dem Haus und komme dann 17, 18 Uhr in Berlin an. 19 Uhr sollte ich spätestens, wahrscheinlich schon deutlich eher, irgendwie an der Urania sein und macht dann, also der Tag ist komplett mit Reisen gelaufen, ne? Also von der Pfalz nach Berlin und dann abends die Show, damit ist der Tag durch. Am nächsten Tag habe ich dann ja so einen halben Tag irgendwie Zeit, was zu machen, ne? Um irgendwie in Berlin Freunde zu treffen oder so. Aber das war dann auch, dann ist wieder die nächste Show und am nächsten Tag fährst du morgens weiter. Das
so genau das ist es. Man erlebt halt nur portionierte Erlebnisse, weil man halt immer nur ganz kurz in der jeweiligen Stadt ist. Alleine ist sowieso, ich meine, du bist immer mit Nikolas zusammen, ja, dann stimmt. Kann man sich das noch teilen. Alleine ist irgendwie noch beschissener.
Ja, das wird dann auch langweilig, ne, irgendwann. Ja, also, beziehungsweise, also, man ist halt auf sich allein gestellt die ganze Zeit. Aber das ist jammern, also, das ist ja nicht immer so, ne, sondern das ist während der Tour so. Die auch Tour mal länger lang, dauern, ne? Kann.
Ne? Ja, wie viele Termine macht ihr nochmal? 12?
Ne, 14.
14?
Glaube ich. Ja. Weiß ich nicht. Muss ich nochmal gucken. Ja, klar, das ist eine andere Nummer. Wir machen das ja auch nicht hauptberuflich, im Gegensatz zu dir.
Hauptberuflich mache ich ja eigentlich Klobern bei McDonald's. Aber nur innerhalb der Woche. An den Wochenenden habe ich frei, damit ich auf Tour gehen kann. Ich sitze dann immer da mit meinem kleinen Becherchen. Ich habe gestern erzählt, dass ich letztens Klobern gesehen habe, da war ein Klomann, der hat gesagt, sein Wasser wäre so sauber und seine Klos und hat sich dann ein Glas Wasser daraus genommen und getrunken.
Muss ich jetzt nicht haben.
Aber ist das wahre Vertrauen ins Produkt, Reinhard?
Ja.
Wir haben letzte Woche über was sehr Ähnliches gesprochen, nämlich über The Human Centipede.
Oh ja,
und ein Film, wo Leute an Arsch und Mund aneinander genäht werden.
Den wir beide noch nicht gesehen haben.
Den wir beide noch nicht gesehen haben. Und dann hat uns einer geschrieben, Jungs. Also ihr könnt ja gerne über Ficky-Ficky-Filme reden, aber wenn ihr jetzt hier solche indizierten, schlimmen Horrorfilme nehmt, dann bin ich raus. Da habe ich auch gedacht, Alter, wir haben den Gartenficker besprochen, aber mit The Human Centipede kommst du nicht klar.
Ja, ich weiß nicht, also irgendjemand hatte uns auch einen Kommentar noch dazu geschrieben, dass der hier und da problematisch ist. Also ich kann dazu nichts sagen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Also im Kommentar im Blog stand, glaube ich, genau genommen, der erste Teil enthält Holocaust-Verherrlichungen, der zweite Vergewaltigungsszenen und so weiter und so weiter.
Okay, das ist alles nicht so gut.
Nee, das ist nicht so gut, aber ich habe ihn nicht gesehen bisher und kann es daher nicht beurteilen, ob der Film in irgendeiner Weise.
Wir wollen dafür auch nicht werben, wir wollen aufklären.
Ja, das.
Und wir gucken uns den natürlich auch nicht. Also, ich würde mir schon mal mit dir angucken.
Ja.
Da können wir danach auch sagen, ob es schlimm ist.
Das stimmt. Aber weiß nicht, ob ihr sowas sehen möchtet oder nicht, muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, der älter ist als 18. So.
Das hast du schön gesagt, Reinhard. Unser Political Correctness, Reini, würde ich auch nennen.
Ja, ich wollte eigentlich bei dem Gespräch mit der Tour auf etwas hinaus, was ich sonst ja lange nicht mehr habe. Ich bin viel Auto gefahren in der letzten Zeit und verstehe, warum du die meisten deiner Termine, also viele deiner Termine mit der Bahn machst. Weil, weiß nicht, auf so Strecken, wo ich 2 Stunden mit dem Auto fahre, fahre ich lieber mit dem Auto. Bei allem, was länger wird, tendiere ich dann mittlerweile doch auch eher zur Bahn. Also so Strecken wie zum Beispiel jetzt für mich übermorgen Neustadt, Berlin. Da bin ich mit dem Auto halt 7 Stunden unterwegs. Ja, würde ich auch
nicht mit dem Auto machen, ey.
Genau, da brauche ich mit dem Auto locker 7 Stunden, mit der Bahn auch so 7 bis 8 Stunden. Aber da kann ich irgendwie wenigstens in der Zeit was lesen oder was arbeiten oder so. Und ich habe auch viel über die Bahn gemeckert, wird wahrscheinlich auch wieder schlimm werden, aber ab einer gewissen Entfernung finde ich Autofahren dann auch wieder unangenehm, so auf Dauer.
Ich bin da völlig bei dir. Ich kann da wirklich auch nicht viel mit anfangen.
Bei dieser Gelegenheit ist mir mal wieder bewusst geworden, dass mein Bruder zum Beispiel jahrelang keinen Führerschein hatte, weil er halt auch in Essen groß geworden ist. Ich habe meinen Führerschein auch extrem spät gemacht, mit, weiß nicht, 24, 25 oder so. Also wirklich recht spät. Lag unter anderem daran, dass ich früher, keine Kohle hatte. Meine Eltern halt auch nicht. Und es auch einfach nicht nötig ist. Ne? Also wenn du in Essen oder so wohnst, brauchst du keinen fucking Führerschein, weil du eh überall mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfährst. Und abends läufst halt besoffen nach Hause. Das gehört sich so. Wie war das bei dir?
Ich war, ich habe mit 18 Führerschein gemacht. Mhm. Ich war aber kacke, weil ich habe immer gedacht, Theorie wäre Quatsch. Das lerne ich einen Tag vorher.
Ja.
Und dann hat mein Fahrlehrer in der 40. Fahrstunde gemerkt, dass ich die Rechts-vor-Links-Regel nicht kannte. Was dazu führte, dass ich uns mehrmals fast totgefahren hätte. Und irgendwann sagte so, was ist eigentlich das Problem mit dir und mit rechts vor links? Und ich sagte, was ist rechts vor links? Und er sagte, ja, dämliches Arschloch. Und dann hat er nach 50 Fahrstunden, wo ich zur Fahrprüfung zugelassen, was glaube ich Rekord war zu der Zeit, weil normalerweise brauchen wir ja so 17.
Man hat ja irgendwie 12 Pflichtstunden allein.
Genau,
ne?
Also 12 Pflichtstunden, ich habe 50 gebraucht. Wie viel hast du denn gebraucht?
Ich weiß das nicht mehr. Das ist so lange her. Und ich habe ja nicht nur einen Autoführerschein gemacht, ich habe kurz danach, so 2 Jahre später oder so, noch einen Motorradführerschein gemacht.
Du wolltest es alles, Reinhard.
Nee, ich wollte vor allem Fahrbahnuntersatz haben und ein Auto war mir zu teuer und da habe ich so gemerkt, Motorrad geht. Weil Motorrad kostet halt im Unterhalt bei weitem nicht so viel wie ein Auto. Zumindest
ist im Winter aber auch nicht so schön.
Nee, genau, ist im Winter nicht so schön und ist auch so eine Milchmädchenrechnung. Wenn man ein Motorrad nämlich pfleglich behandelt, ist das mindestens genauso teuer wie ein Auto.
Kann man ja beruhigt sein, dass du deins nicht pfleglich behandelt hast.
Nicht so sehr, aber ich bin da, also für mich war das Motorrad zu der Zeit, also so Anfang, Mitte des Studiums, halt mein primäres Fortbewegungsmittel, weil es halt, weiß nicht, Steuern und Versicherung sind im Jahr keine 200 Euro. Also das ist halt verglichen mit irgendwie Auto ist das nix. Und ich bin vorher Roller gefahren ein bisschen, das ist auch ganz nett, aber sobald du mal in eine andere Stadt musst, kannst du einen Roller halt auch knicken. Ja.
Zu langsam.
Ja, du darfst halt nicht auf die Autobahn mit so einem 50-Kubik-Ding.
Okay,
und mit Motorrad, also ich hatte auch ein kleines Motorrad, so eine 500-Kubik Kawasaki, die ist halt knapp 200 gefahren, das war nett. Ne? Also,
nett?
Ja, ne, nett, also 200 bergab mit Rückenwind und ganz, ganz klein gemacht auf den Tank gelegt. Ne? Normal ist die so 140, 150 gefahren, wenn man da.
Bist du das damit auch gefahren? Bist du mal 200?
Ja, bin ich. Auf dem Rückweg ich bin mit dem Motorrad mal nach Italien gefahren, an den Gardasee und auf dem Rückweg davon, auf einer freien Autobahn, so bergab, hat die Nadel an der 200 gekratzt.
Boah, ich würde mich einkacken. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Wenn du da runterfällst, dann bleibt nicht viel übrig.
Ja, aber das ist auch mit 120. Also das macht dann keinen Unterschied mehr, ob du dich mit 120 auf die Fresse legst oder 200, ist auch egal.
Stimmt auch wieder, ne?
Das habe ich meiner Mutter übrigens immer so erklärt, weil die meinte, fahr nicht so schnell. Da meinte ich, Mutti, 200 oder 120, macht keinen Unterschied.
Ich bin in beiden
Matsch
Fällen
ist tot. Matsch.
Ja, Reinhard, du bist ein Mann, der sich einfach in Menschen hineinversetzen und sie beruhigen
also
kann.
Also Motorradfahren macht Spaß, man sollte sich aber bewusst machen, dass das insgesamt keine so kluge Entscheidung ist, sich auf einen Motor, also auf einen relativ leistungsstarken Motor mit zwei Rädern zu setzen und dann über eine Autobahn oder sonst wo zu brettern, über Landstraßen. Das Problem ist ja nicht mal, dass dir ein Fehler passiert, sondern wenn dich einfach jemand übersieht, ne, dann bist du halt mal weg. Schön. Deine Knautschzone ist halt null. Ne?
Und, ja, bei dir 5.
Ja, und dann so Kleinigkeiten wie irgendwie Laub auf der Straße oder ein Ölfleck oder so, das ist mit dem Auto im schlimmsten Fall schlingerst du mal ein bisschen. Mit dem Motorrad, wenn dir das Vorderrad wegrutscht, liegst du halt auf der Fresse. Ne? Und
ja, ich bin dafür ungeeignet. Soll ich dir von meiner Fahrprüfung erzählen?
Ja, bitte. Bitte.
Ich hatte Fahrprüfung, mein Fahrlehrer hat vorher einen Kasten Bier gegen mich gewettet, dass ich das auf keinen Fall schaffen werde, weil er meinte, ich wäre der schlimmste Fahrschüler, den er je gehabt hat. Und dann war an dem Morgen, an dem ich Fahrprüfung hatte, das war im Januar, war das größte Schneegestöber, was es in Gelsenkirchen jemals gab, 2002 oder 2003. Und das führte dazu, dass die Straßen so zugeeist waren, dass ich nur 30 fahren durfte. Die Schilder waren nicht mehr zu erkennen, weil so viel Schnee drauf lag. Es war kein anderes Auto im Umkreis von 30 Kilometern unterwegs. Ich bin meine gesamte Fahrprüfung eine halbe Stunde lang 30 durch die Gelsenkirchener Innenstadt gefahren. Und dann mussten sie mir den Führerschein geben. Ja, das ist eine heitere Geschichte. Und wenn ich ihr wäre, würde ich bei mir nie ins Auto einsteigen.
Ich kann mich an meine Autoführerscheinprüfung tatsächlich nicht mehr erinnern. Was? Das, nee, kann ich nicht. Das ist, also, habe ich verdrängt. Also irgendwie so ein Detail am Ende war irgendwie noch, dass wir irgendwie an der Fahrschule wieder angekommen sind und der Fahrlehrer dann noch angefangen hat, so, nehmen Sie mal den Fahrzeugschein und gucken Sie mal, ob die Bereifung auf dem Auto richtig ist.
Oh Gott.
Ja, so ein Prüfer hatte ich, dann habe ich den Fahrzeugschein genommen, hatte zu der Zeit natürlich überhaupt keine Ahnung. Meine Fahrlehrerin gab mir dann den Fahrzeugschein schon so aufgeklappt mit dem Finger an der richtigen Stelle. dann guckte ich so auf die Reifen, guckte auf das, was im Fahrzeugstand stand, meint so, ja, Größe und so stimmt, aber der Buchstabe davor ist anders, ne? Heute weiß ich, das hat was mit der Geschwindigkeit zu tun, die man mit den Reifen fährt oder fahren darf. Und dann fragte der Prüfer halt so, ja, ist denn das schlimm oder geht das? Und dann meinte ich, ja, das geht, ist überhaupt kein Problem. Dann fragte er, warum? Dann habe ich gesagt, weil wir damit gerade in einer Prüfung gefahren sind.
So irgendwie eine dämliche Frage. Ja. Genau. Wir sind jetzt hier, ich mache hier den Wagen den ganzen Tag Fahrprüfung, aber jetzt gerade habe ich festgestellt, mit dem darf man gar nicht fahren. Genau. Was für eine behinderte Kackfrage ist das denn bitte?
Das war, also ich glaube, das war auch nur noch so halb ernst gemeint. Dann habe ich meinen Führerschein bekommen und dann war gut. Beim Motorrad, da erinnere ich mich noch deutlich lebhafter dran. Wir hatten nämlich ein Problem, also wenn du ein Motorrad Fahrstunden oder auch Führerschein hast, dann, Fahrstunden oder Prüfung hast, dann hast du ja immer nur ein Headset auf. Ich muss mal kurz die Benachrichtigungen bei mir ausmachen, das nervt ein bisschen. So, dann hast du ja immer nur ein Headset auf, quasi im Helm drin, so ein Teil im Ohr und hörst halt, was der Fahrlehrer sagt. Der sagt dann irgendwie vorne rechts, vorne links, bitte blinken und bla. Du kannst, also zumindest damals bei dem, was ich hatte, kannst du nicht antworten oder Fragen stellen oder so. Du kannst einfach nur hören und dann ist gut. Und bei der Fahrprüfung wird dir dann auch gesagt, wo du herfahren sollst und so. Und ich musste nach 50 Metern schon rechts ranfahren, weil ich nur Rauschen hörte an der Ampel und überhaupt keine Ahnung hatte, wo ich herfahren soll. Und das Ganze ist dann noch dreimal passiert. Also ich bin dreimal rechts rangefahren, weil ich einfach nichts verstanden habe, weil das Headset nicht funktioniert hat. Dann sind wir zurück zur Fahrschule gefahren, haben ein zweites Headset geholt. Das hat sich natürlich alles elendig lange hingezogen. Sind noch fünfmal um den Block gefahren und das war dann. Also keine Landstraße, keine Autobahn, kein gar nichts in der Prüfung, aber hat gereicht.
Okay.
Ja.
Immerhin.
Ja, trotzdem, also kann man sich vorstellen, so als Prüfling wird man da natürlich nervös, ne? Wenn da nichts funktioniert und ja.
Ach, Reini. Hast du das mit dem Missionar mitgekriegt, der bei den Sentinelen war?
Was?
Hör auf! Du liest doch überhaupt keine Presse, ne? Du sitzt den ganzen Tag, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Das war wirklich in allen, auch nicht nur in den Boulevardmedien, sondern in allen Medien.
Mit
ein amerikanischer Missionar namens John Shaw, das ist jetzt kein Witz, ist vor Indien gibt's eine winzig kleine Inselgruppe, die Sentinelen, und da leben die Sentinelen. Das ist ein der letzten unberührten Stämme der Welt. Sind, glaube ich, nur 150, 200 Mann, dunkelhäutig, sind ursprünglich von Afrika mal rübergepaddelt vor 50.000 Jahren und sind noch vor Steinzeitniveau, also die wirklich mit Äxten und all möglichen Krams, also völlig sprechende Sprache, die keiner versteht. Nennen,
aber
es hieß, wer vor Steinzeitniveau, keine Ahnung, was es ist, von mir aus Steinzeitniveau oder sowas, ja. Oder Essen-Altendorf oder so. Jedenfalls seit über 50 Jahren hat die indische Regierung entschlossen, dass da keiner hin soll, weil die Gefahr besteht, dass man die mit Viren oder Bakterien umbringen könnte, ne? Du kennst das alte Indianerphänomen, haben keine Abwehrkräfte dagegen und deswegen darf niemand auf diese Insel. Plus, dass die auch nicht wollen, dass irgendjemand auf die Insel kommt, weil wenn da ein Fischerboot näher als 2 Kilometer kommt, schießen die mit Pfeilen drauf. Völlig egal, was es ist, immer. Und deswegen hat ein sympathischer junger Missionar aus, es ist ein bisschen tragisch, aber ich muss trotzdem lachen, weil es so dumm ist, hat ein sympathischer junger Missionar aus den USA, John Shaw seines Namens, sich dort absetzen lassen mit einem Fischerboot und ist auf sie zugelaufen, hat gebrüllt, Jesus liebt euch, Jesus liebt euch. Sie haben ihm direkt einen Pfeil in die Brust gejagt. Er ist dann erst nochmal zurück zum Fischerboot, ist dann nochmal zurückgefahren, hat einen Abschiedsbrief in seine Familie geschrieben, ist 2 Tage später wieder hingefahren, um denen mitzuteilen, dass Jesus sie liebt.
Oh Gott.
Was nicht funktioniert hat, weil sie haben ihm dann noch 30 Pfeile reingejagt und ihn dann am Strand vergraben. Das ist wirklich ein bisschen tragisch, aber auch so dermaßen doof und steht für mich für alles, was mit Missionierung und Kreuzzügen zu tun hat, wo ich einfach immer nur den Kopf schüttel und denke, warum sollte man so bescheuert sein, seine ausgedachte Erlöserfigur zu offensichtlich völlig für sich allein lebenden Völkern bringen zu wollen.
Oh Gott.
Da kann man dann auch nur von selber Schuld reden. Kannst du gleich mal nachgoogeln. Ist nur dezent lustig, weil er leider abgekratzt ist. Auf der anderen Seite, er scheint ein ziemlicher Depp gewesen zu sein. Aber er hat es gut gemeint.
Ja, also mal ganz ehrlich, ne? Wie kann man, also vor allem, wenn man schon mal einen Pfeil abbekommen hat.
Ja, hab also, ich mein, auch gedacht.
Beim ersten Mal kann ich mir ja noch...
Jesus liebt euch! Okay, ich behalte den Gedanken, ich komme wieder. Und dann fährst du nach Hause ins Krankenhaus und kommst da 2 Tage wieder. Ja, aber nicht klug von ihm.
Also ich meine, man kann beim ersten Kontakt kann man ja noch sagen, ja, ist halt dumm gelaufen, passiert, ne? Aber das nochmal, also Hammer.
Missionierung ist insgesamt so ein Konzept, das ich nicht verstehe. Das ist für mich wirklich die Fortsetzung der Kreuzzüge. Weißt du, ja. Früher ist man halt mit Schwert und Degen losgeritten und hat gesagt, ich bringe Leuten die Liebe Gottes, die aber gar nicht wollten, überraschenderweise. Und heute zieht man halt, es gibt ja gar nicht mehr so viele Missionare, weil mittlerweile alle bekehrt sind, die man bekehren wollte. Aber
oder halt auf immer verloren sind, so wie wir.
Oder für immer verloren, so wie wir. Allein der Gedanke, so bescheuert zu sein, Leuten irgendwie seinen Glauben aufdrücken zu wollen, das ist so, ich verstehe den Reflex nicht. Was soll das?
Ja, den haben ja viele anscheinend, ne?
Also und ich glaube, die 150 wilden Sentinelen, die haben echt keinen Bock auf Jesus. Ist auch okay, müssen sie auch nicht.
Ja, jeder wie er möchte, ne?
Jeder wie er möchte. Aber der Gedanke, das ist wie so eine Monty Python-Szene, weißt du, kriegt einen Pfeil ab, dreht sich ja, um, stimmt, fährt wieder nach Hause, kommt 2 Tage später wieder so. Ja, was ich noch sagen wollte.
Das stimmt, das ist so abstrus, das könnte wirklich so eine Monty Python-Geschichte sein.
Wie der Typ, bei den Rittern der Kokosnuss, der Ritter, der nachher keine Beine und Arme mehr hat, aber sagt, ja, ich spuck dich an, du dreckiger französischer Hugenotte.
Ha, das ist nur ein kleiner Kratzer.
Ach, Reini, wie viel haben wir denn jetzt wieder um?
Wir sind durch.
Wirklich?
Ja, ich glaube, wir sind durch.
Das war's schon wieder?
Wo sind wir denn? Wir sind bei 56 Minuten.
Ach, ich wollte dich ja jetzt eigentlich noch zu deinem ersten Mal fragen. Das mache ich jetzt zum Running Gag. Bei jeder Folge werde ich am Ende nach deinem ersten Jahr. Willst du dem Publikum nicht doch mal von deinem ersten Mal erzählen?
Wir sind leider für heute durch.
Reinhard, 56 Minuten, wir waren noch nie unter einer Stunde.
Ja, das doch, hier ist ein Service-Podcast, wir haben ursprünglich ja 45 Minuten angepeilt und wir müssen das, langsam wieder aus. Also
weißt du, wie viele junge Frauen jetzt zu Hause in der Badewanne liegen und daran denken, wie du dein erstes Mal hattest und du könntest sie jetzt glücklich machen mit den erotischen Vorstellungen?
Ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie viele. Keine.
Sehr nett. Mir hat letztens eine junge Frau geschrieben, weil ich ihr gesagt hätte, ich hätte nicht so genau zugehört bei der Autogrammstunde, weil bei mir der Autogrammstunde immer so viel los ist. Und dann schrieb sie, ach, da musst du mal zu einer Autogrammstunde von einem richtigen Star gehen, zum Beispiel bei Alain Frey, da schreien die Frauen, ich liebe dich. Da habe ich auch gedacht, vielen Dank. Das ist aber nett von dir.
Oh, schön.
Ach, ja. Gestern hat eine gezittert, als ich ein Foto mit ihr gemacht habe. Danach wollte sie mich drücken.
Ja, sei doch so gut.
Ein hübsches, junges Mädchen. Ja, aber was mache ich denn? Also ich drücke die dann, aber was bringt denn das? Ich verstehe es einfach nicht. Warum sollte irgendjemand mich drücken wollen?
Weiß ich nicht. Mir fällt das ja auch schwer zu glauben, dass man irgendwie Fan, also ich tue mich mit Fan sein von irgendetwas sehr schwer. Weiß nicht,
Reini, ich bin dein Fan.
Ja, ich weiß, deshalb tue ich mich auch so schwer damit. ich finde auch manche Bands sind so gut und gehe auch super gerne auf Konzerte und so weiter, aber dieses Fan-Phänomen, wie es da, ich meine, das ist ja nichts Neues, das gab es in unserer Generation auch schon, da waren es irgendwie die Backstreet Boys oder
ein Sing. Reini, du bist auch nicht so ein Groupie-Typ.
Aber
du bist einfach nicht so ein Groupie-Typ.
Meinst du, ich habe im Backstage nichts verloren oder was?
Nein, aber du bist nicht der Typ, der zitternd neben irgendeinem Star steht und sagt, kann ich ein Foto mit dir haben? Du bist Pragmatiker durch und durch.
Ich gehe nur mal ein Foto, ne?
Genau, du machst ein Foto. Oder es interessiert dich halt einfach nicht, weil du willst nur die Leistung bewundern. Also du willst nur die Musik hören und Spaß haben.
Apropos, wo wir gerade ganz kurz bei Backstage waren, warst du mal im Ebertbad in Oberhausen?
Nee, noch nie.
Da kann ich dir sehr empfehlen, dort mal hinzugehen. Eine wunderschöne Location. Das ist ein altes Schwimmbad, wo das Becken halt abgedeckt wurde mit einem Holzfußboden und da jetzt eine Bühne und alles steht. Es war, glaube ich, bis in die 80er noch ein Schwimmbad, ist aber ein uraltes Teil. Sieht wunderschön aus und die Technik da drin ist echt gut und neu. Die haben Laserbeamer. Den siehst du, selbst wenn es super hell ist in dem Raum, ist das Ding gestochen, scharf und hell.
Okay.
Es ist super schön und das war der bisher schönste Backstage-Bereich, den ich je irgendwo gesehen habe, so mit klein, also mit ein bisschen Obst, ein bisschen Süßkram, einem Kühlschrank gefüllt mit Getränken, so von Afrikola bis Tutgutmalz, war so ein Stück Heimat, Tutgutmalz, und daneben war ein kleines Regal, also ein kleines großes Regal mit hartem Alkohol, wenn man wollte, so von Whisky über Rum bis Wodka. Und das Schönste an diesem Regal fand ich die Details, weil neben den ganzen Flaschen stand ein Würfelbecher.
Ein Würfelbecher? Ja. Und wofür?
Jetzt für Saufspiele.
Was für eine Art von Backstage-Bereich war denn das?
Weiß jetzt Ebert-Bad.
Das ist aber nicht schlecht, da will ich aber auch mal hin.
Das ist auch eine Gin-Bar, wenn man Gin mag. Ich mag nur leider keinen Gin.
Macht ihr denn eigentlich noch zusätzlich, also macht ihr noch, wie heißt es denn jetzt, zusätzliche Termine oder so, klar? Ich will ja noch kommen.
Also wir haben ja jetzt noch einen ganzen Schwung Termine. Da gucken wir erstmal, also bis dahin erstmal nicht, wenn dann danach. Also sind ja jetzt noch ein paar, warte mal, wir haben jetzt noch, sind's vorbei, wir haben Berlin noch, Bielefeld, Osnabrück und im nächsten Jahr machen wir dann noch Leipzig, Hannover, Frankfurt, Hamburg, Aachen und Stuttgart. Und
wann ist Aachen?
Aachen ist am 9.2.
Scheiße.
Ja,
kann ich nicht.
Das ist schade.
Nee, verdammte Axt.
Ja, zu irgendwas muss man vorbei. Also wie soll ich das denn? Bisher läuft es sehr gut und macht unglaublich viel Spaß, wenn das so weitergeht und wir nicht irgendwann nur noch vor so zwei Drittel leeren Hallen stehen, machen wir das auch weiter. Also du wirst bestimmt noch Gelegenheit bekommen.
Nee, das wird ja weiter wachsen, mein Gott.
Ja, schauen wir mal. Also es ist jetzt sehr schön gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem weil wir auch uns vor und nach der Show noch ein bisschen Zeit genommen haben, mit den Menschen zu reden, was auch echt immer sehr viel Spaß macht und ich glaube vielen Menschen auch viel bedeutet, weil die, zumindest bei uns beim Podcast, die kennen uns sehr gut, dadurch, dass die uns seit 5 Jahren hören. Ich sage dazu immer, das ist eine sehr asymmetrische Beziehung, weil wir die Leute überhaupt nicht kennen. Also gar nicht. Null. Und trotzdem kommen die einem sehr vertraut immer entgegen und sagen, ja, hi, schön, dich zu sehen. Und du fragst dann erstmal so, ja, auch schön, dich zu sehen.
Ja, gestern war auch jemand enttäuscht, dass ich mich nicht erinnere, dass er vor 4 Jahren mal bei einer Lesung von mir in Solingen war.
Ja.
Ja, du, ich hab dir doch in Solingen, hab ich dir das doch erzählt mit dem Schwimmbad. Und ich so, ja, aber ich mache das jetzt schon länger und das ist schwierig, sich das zu merken bei 300-400 Leuten. Das kann ich leider nicht. Ne? Also ich kann mir ja schon teilweise die Namen merken, was schon außergewöhnlich ist, aber nach 4 Jahren weiß ich nicht mehr, was mir jemand in Solingen bei einer Lesung erzählt. Das ist ja böse gemeint. Das ist
schwierig.
Es ist eine asymmetrische Beziehung. Aber eine schöne, auch für unsere Podcast-Zuhörer. Also wir kennen euch gar nicht alle, aber wir teilen mit euch unsere intimsten Geschichten. Zum Beispiel Reinis Geschichte über sein erstes Mal. Und
ja, das
jetzt.
Wir in einer der nächsten Sendungen besprechen.
Jetzt ach, Reini, verdammte Axt, du kannst doch nicht immer die Leute spoilern.
Wir sind bei 1 Stunde und 2 Minuten, damit sind wir schon wieder zu lang.
Ja. Ärgerlich.
Da rollt das Outro schon wieder auf uns zu. Ich sehe es schon in der Spur
eines
auftauchen.
Tages wirst du das uns enthüllen, wie das letztes Jahr war.
Das werde ich
Jahr
bestimmt
war, oder?
Tun, ja.
Sehr gut.
Wir haben ja noch Zeit. Im Internet ist immer Platz.
Das Internet ist nie voll. Richtig. Reini, wir danken euch fürs Zuhören. Reini, ich danke dir fürs, was immer du auch tust.
reden,
genau. Es war wieder sehr schön mit dir. Ich fahre jetzt zu einer Lesung nach Jülich.
Ah, schön.
Und
wärst mal eben gefahren, du hättest einen Besuch im Forschungszentrum machen können. Das ist sehr sehenswert.
Ärgerlich. Aber ich muss dir diesen verkackten Podcast auch.
Das ist ernsthaft sehr, sehr sehenswert. Da kannst du dir mal einen Großrechner angucken.
Reinhard, also, ich muss dir diesen Podcast aufnehmen.
Ja, hättest du mal Bescheid gesagt. Dann hätte ich kenne Leute, die da arbeiten und die auch gerne Leute rumführen und so.
Das ist wirklich enttäuschend jetzt.
Du, das ist dir vollkommen egal, oder?
Ja, eigentlich schon, ja. Also. Ach. Kleine Zuckermaus, mach die Augen zu, schlaf schön, lass dir gut gehen.
Bis dann.
Tschüss.